Ich komme also zum nächsten Referenten mit Niklaus Herzog, Ehe für alle, kein Fall für die Kirche, also kein, auch mit Klammer, kein oder ein Fall für die Kirche. Ich möchte ihm gleich das Wort geben, nicht mehr lange vorstellen, denn ich weiß, dass er schon etwas unter Zeitdruck geraten ist. Und ich freue mich auf dein Referat.
Danke. Hast du? Aha, wo bin ich da? Gai Institutiones, römischer Jurist aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, vermutlich das größte Genie, juristische Genie aller Zeiten. Und er hat eigentlich die ganze juristische Materie in drei Kapitel verfasst. Es gibt Personen, Aktionen und Klagen. Und das ist bis heute nicht anders. Juristerei besteht aus Personen. Wer ist eine Person? Ist ein Sklave eine Person? Ist ein Bube eine Person, ein Erwachsener, eine Frau, ein Mann und so weiter. Und es gibt Dinge, Häuser und Pferde, Kühe. Und dann gibt es eben Menschen, die sich streiten um Pferde, um Kühe und so weiter. Wem gehört das Haus? Aktionen, Klagen. Oder? Und dann ist eigentlich die ganze Juristerei bis heute abgedeckt. Ich erinnere an die Konzernverantwortungsinitiative. Das hat mit Juristerei nichts zu tun, sondern mit viel mit säkularisierter Theologie. Ich gehe gleich in medias res auf Lateinisch. Das ist CC, das heißt Codex Juris Canonici, das ist das Gesetzbuch der katholischen Kirche. In Kraft gesetzt 1917, es war gültig bis 1983. Und hier heißt es damals noch, das ist eben vom Gaius schon übernommen im römischen Recht, der erste Zweck der Ehe ist die Zeugung und Erziehung der Nachkommen. Der zweite Zweck der Ehe ist die gegenseitige Unterstützung, dann kommt's handgreiflich und gedacht als Heilmittel der Begierde. Und das war gar nicht so schlecht, sehr handfest, relativ unpoetisch, aber nahe an der Realität. Dann Kanon 1081, Paragraph 2. Der Ehekonsens ist ein Akt des Willens, durch welchen beide Ehepartner das Recht auf den eigenen Körper dem anderen übergeben, verstanden als ein ausschließliches lebenslanges Recht im Hinblick auf eheliche Akte, die in sich geeignet sind zur Zeugung von Nachkommen. Also das Jus in corpus, das ist eben schon auf Gaius geht das zurück, handgreiflich, und dann durch die Völkerwanderung von den Germanen wurde diese handgreifliche Bezug auch sehr geschätzt. Der Mann übergibt das Recht auf seinen Körper der Frau. Und die Frau übergibt das Recht auf ihren Körper dem Mann. Gleichberechtigung insofern sehr modern und auch sehr modern, sehr auf das Physische konzentriert. Und der CIC, das Gesetzbuch der katholischen Kirche von 1983, das war irgendwie, wollte modern sein, war es vielleicht auch etwas weniger, weg von diesem handgreiflichen Eheverständnis. Es heißt in Kanon 1055, Paragraph 1, der Ehebund durch den Mann und Frau unter sich die Gemeinschaft des ganzen Lebens begründen, welche durch ihre natürliche Eigenart auf das Wohl der Ehegatten und auf Zeugung und die Erziehung von Nachkommenschaft hingeordnet ist, wurde zwischen Getauften von Christus, dem Herrn, zur Würde eines Sakramentes erhoben. Ich komme dann später noch einmal darauf zurück. Es gibt nach Lehre der katholischen und auch der orthodoxen Kirche kein Eheband, kein Ehevertrag unter Getauften, der nicht zugleich Sakrament ist. Und Vertrag. Vertrag und Sakrament gehören unzertrennbar zusammen. Kanon 1134. Aus einer gültigen Ehe entsteht zwischen den Ehegatten ein Band, das seiner Natur nach lebenslang und ausschließlich ist. In einer christlichen Ehe werden zudem die Ehegatten durch ein besonderes Sakrament gestärkt und gleichsam geweiht für die Pflichten und die Würde ihres Standes. Sie sehen also, es heißt ja nicht katholische Ehe, sondern christliche Ehe. Und nach katholischem Verständnis sind auch die unter Christen, unter Reformierten und auch geschlossenen Ehen Sakrament, weil so von Gott gewollt. Luther war noch ganz in dieses Vertragsdenken eingebunden, vom Mittelalter und von den Römern her, nämlich gegenseitige Übertragung des Rechts auf den eigenen Körper. Ich zitiere: Wo nun eins sich sperret und nicht will, da nimmt und raubet es seinen Leib, den es gegeben hat dem anderen. Das ist denn eigentlich wieder die Ehe und die heißt die Ehe zerreißen. Darum muss die weltliche Obrigkeit das Weib zwingen und oder umbringen. Wo sie das nicht tut, muss der Mann denken, sein Weib sei ihm genommen von Räubern und umgebracht und nach seiner anderen trachten. Also es ist, er sagt eigentlich auch, wie im Gesetzbuch von 1917, die Ehe ist ein Hilfsmittel der Begierde, wenn Sie so wollen. Und es ist ein gegenseitiger Vertrag. Der Mann gibt das Recht auf seinen eigenen Körper, der Frau, die Frau dem Mann. Und es kann nun sein, dass sich jetzt die Frau dem ehelichen Akt der Sexualität verweigert. Oder er kam nicht auf die Idee, dass sich auch der Mann verweigern könnte, oder aus seiner Sicht, sondern nur umgekehrt. Und die Folgen, die er dann eben gezogen hat, das ist natürlich dann eben weniger christlich, oder? Ich komme auf meinen Lehrer, Professor Eugenio Correco, kurz zu sprechen. Er ist nachher Bischof von Lugano geworden und er hat sich intensiv mit der Ehetheologie beschäftigt. Ich beschränke mich hier, die Schlussfolgerungen zu zitieren. Titel seines Beitrags heißt: Das Sakrament der Ehe ist Eckstein der Kirchenverfassung. Der Ehestand verkörpert den Konvergenzpunkt der Schöpfungs- und Erlösungsordnung. In ihm verwirklicht sich in sakramentaler Weise die ontologische Einheit zwischen Natur und Übernatur. Gemäß dem besonderen Vorbild der Einheit zwischen Christus und der Kirche sowie den zwei Naturen in Christus, also der menschlichen und göttlichen Natur. Die Ehe ist über ihre Funktion als konstitutives Element der Kirchenstruktur hinaus unabdingbare Voraussetzung für den Bestand der Kirche selbst. Das Ehesakrament ist das verfassungsmäßige Element, das es der Kirche erlaubt, in strukturellem Kontakt mit der natürlichen Wirklichkeit zu kommen, Ort, in dem die Konvergenz und die Durchdringung von Natur und Übernatur weitergehen. Ohne das Sakrament der Ehe wäre die Kirche eine rein geistige Gemeinschaft, die mit einem prophetischen Auftrag gegenüber der Welt versehen, nicht einen integrierenden Teil, nämlich den schon Erlösten derselben Menschheit, darstellt. Wie die Ehe, so ist auch die Kirche nur von ihrem sakramentalen Charakter her definierbar. Die Fruchtbarkeit der Ehe sichert den Fortbestand des Gottesvolkes bzw. der Gläubigen. Das Priestertum wie auch die evangelischen Räte sind wiederum der Garant für die Sakramentalität der Ehe und damit für die reale Integration der Schöpfungsordnung in die Erlösungsordnung. Christus hat durch sein Werk der Erlösung die Schöpfungsordnung in seine Erlösungsordnung hineingenommen und emporgehoben und dazu gehört eben auch die Wiederherstellung der Ehe, so wie sie vom Schöpfer gewollt wurde. Sprich, erster Brief an die Korinther, Kapitel 15, Vers 28, bis Gott alles in allem ist, als Sinn der Welt- und Kirchengeschichte aus christlicher Sicht. Ich zitiere hier den jetzigen, damaligen Kardinal von Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, und heutigen Papst, der jetzt ja wieder mit einer zweifelhaften Äußerung ins Gerede gekommen ist. wobei, ja, wie jüngst klar geworden ist, fraglich ist, in welchem Zusammenhang und ob er diese Äußerung überhaupt getan hat. Ich zitiere das vor allem auch zuhanden unserer Bischöfe. Der frühere Erzbischof von Buenos Aires und heutige Papst Franziskus hat kurz vor der Abstimmung über die Zulassung der gleichgeschlechtlichen Ehen in Argentinien die Laien aufgerufen, sich im Sinne der kirchlichen Lehre gegen einen solchen anthropologischen Rückschritt einzusetzen. Gemeint ist die Ehe für alle. In einem Schreiben vom 8. Juli 2010 bat er die unbeschuhten Karmelitinnen von Buenos Aires um ihr Gebet. Es geht, Zitat, um eine frontale Ablehnung bei der Ehe für alle der Gesetze Gottes. Nicht nur um einen einfachen politischen Kampf, sondern den Versuch, Gottes Plan zu zerstören. Nicht nur um ein bloßes Gesetzesvorhaben, sondern vielmehr um ein Treiben des Vaters der Lügen, der die Kinder Gottes verwirren und täuschen will. So viel immerhin der damalige Kardinal und heutige Papst. Und wenn es jetzt heute Stimmen zu vernehmen sind, die sagen, ja, der Papst, jetzt ist ja auch, hat es endlich kapiert, das ist ja auch so weiter, ist ja auch für die Ehe, für alle. Das ist natürlich Quatsch, muss man sagen. Das ist eine völlige Unterstellung. Hier hat er ganz klar nicht nur gesagt, für uns, für Kirche ist Ehe Sakrament, sondern er sagt auch, im weltlichen, säkularen Bereich ist Ehe für alle nicht akzeptabel. Religion ist Privatsache. Das war das Schlagwort der Französischen Revolution. Ich möchte hinzufügen, oder die Wahrheit des Diktums, Lügen haben kurze Beine, Halbwahrheiten haben lange Beine. Natürlich ist die Religion auch Privatsache, aber sie ist eben nicht nur Privatsache. Und das ist das Fatale. Und die Französische Revolution, die Aufklärung, hat ja dieses Diktum, fast ihr Dogma, mit großer Rücksichtslosigkeit und Brutalität durchgesetzt und vor allem in einer Trennung von Kirche und Staat in einem sehr kirchenfeindlichen, religionsfeindlichen Sinn. Und Frankreich ist ja immer noch dieser Ideologie verhaftet und zahlt einen sehr hohen Preis für diese religionsfeindliche, kirchenfeindliche Konzeption der Laizität, der Trennung von Kirche und Staat. Ich zitiere aus Spiegel Online: Islamismus, Corona und andere Katastrophen. Frankreich am Rande des Nervenzusammenbruchs. Wir erleben das ja jetzt praktisch fast täglich, wenn ich die Nachrichtenmeldungen sehe, die aus Frankreich hinüberkommen. Daher fehlen die Ressourcen, um sich der aktuellen Situation und den diversen Bedrohungen zu stellen. Und noch etwas kommt hinzu, eine Art verdrängende Idealisierung. Weil die Republik keine Konfessionen kennt, der Glaube Privatsache ist, konnte sich die Politik um brisante Themen drumherum mogeln. So wurde der allmähliche Anstieg des Antisemitismus, der sich aus rechten wie aus islamistischen Quellen speist, bevorzugt mit dem Mittel der Sonntagsrede, also eigentlich gar nicht, bekämpft. Der Hass auf Juden passt nicht ins französische Selbstbild. Also wurde er ignoriert. Ebenso der Umstand, dass sich im Milieu der Banlieues und unter Franzosen maghrebinischer Herkunft der politische und radikale Islam breitmachen konnte. Das konnte man als Religion tarnen, eben Religion ist Privatsache, und dafür war der Staat nun einmal nicht zuständig. Aus der Neuen Zürcher Zeitung: sogar Marx wäre gegen solche Revolutionäre. Herr Spähmann hat das bereits angesprochen. Ich zitiere hier: Wo Kritik an Identitätspolitik und politischer Korrektheit geübt wird, stolpert man meist irgendwann über den Begriff Kulturmarxismus. Damit wird eine gesellschaftliche Entwicklung bezeichnet, die mit der Propagierung von Diversity, Multikulturalismus, Konsumkultur, Globalismus und sexueller Befreiung auf die Unterminierung von Moral, Familie, Kirche und Nation abziele. Der Autor Nico Hoppe Hoppe, der bestreitet das dann im Artikel vehement, das sei ja Unterstellung von rechts und. Aber ich muss sagen, diese Definition trifft haargenau die aktuelle gesellschaftspolitische Gemengelage. Ich würde es so sagen, der Marxismus hat wirtschaftspolitisch verloren, versagt, er ist kapituliert, aber gesellschaftspolitisch ist er heute auf dem Vormarsch, je länger, je mehr. Als auf schweizerische Situationen noch spezifisch gemünzt, auch immer unter dem Kapitel Religion ist Privatsache. Blick online, so baut Gerhard Pfister die CVP um. Auszug, so ist mir zu Unrecht ein Kreuzzug zur Rekatholisierung der Welt vorgeworfen worden. Religion ist aber Privatsache. Bis zu dem Punkt, wo sie als Ideologie benutzt wird, um gegen unseren Rechtsstaat vorzugehen. Dagegen wehre ich mich auch weiterhin. Und CVP für alle, heute könnte man sagen gleich Ehe für alle. Auszug aus der Neuen Zürcher Zeitung, Andrea Gmür ist Präsidentin der CVP-Fraktion im Bund. Während Gmür offen über ihre politischen Positionen spricht, gibt sie persönliche Informationen nur in kleinen Dosen preis. Über ihren Glauben spricht die 55-Jährige nicht. Dieser sei persönlich und habe mit Politik nichts zu tun. Auch nicht mit CVP-Politik. Das C stehe für christliche Werte, nicht für die Religion. Als ob es christliche Werte ohne die christliche Religion geben würde. Das ist natürlich absurd. Aber es ist bezeichnend, dass jetzt die CVP auf französische Revolution, auf Aufklärung macht und sich vermutlich noch verdammt fortschrittlich und aufgeklärt vorkommt, indem sie genau mit diesem Schlagwort Religion ist Privatsache hausieren geht. Und damit ist sie im Grunde genommen, ohne jetzt polemisch zu sein, eigentlich reaktionär, denn kaum in den letzten Jahren und Jahrzehnten war es so offensichtlich, dass eben Religion nicht nur Privatsache ist, sondern immer mehr auch ins öffentliche, gesellschaftliche Leben eindringt und relevant ist für die Gesellschaft und die Politiker genau auch auf religiöse Herausforderungen eine Antwort finden müssen. Und je mehr sie das verdrängen, wie eben in Frankreich, Islamismus und so weiter und Radikalisierung in den Banlieues meint, mit diesem religiösen Zeugs wollen wir nichts zu tun haben. Umso mehr radikalisiert sich das, gibt es Parallelgesellschaften, entwickeln die eine Eigendynamik, bis es nicht mehr handelbar wird. Was die Glocke geschlagen hat, ist für mich auch, wo wir heute stehen, aus den Boden der Urschweiz, aus der ehemaligen Hochburg der katholischen Kirche, ehemaligen in der Schweiz. Interview von Anja Schelbert mit Dekan Rudolf Nussbauer. Danke, dass er auch unter uns sitzt. Ihm wurde die Frage in allen Ernstes gestellt, jüngst, am 30. Oktober 2020, Frage, Verhütung, Scheidung und Polygamie sind doch aber Realität. Müsste dafür im Jahre 2000 nicht Platz in der katholischen Kirche sein, oder? Also, eine Journalistin aus der Innerschweiz mutet also der katholischen Kirche zu, oder? Sie müsste auch in ihrem innerkirchlichen Recht die Polygamie akzeptieren. Also ein Fan, etwas, das nicht mal im ganzen Westen ein säkularer Staat und sei ja noch so säkular und laizistisch akzeptieren würde. Aber das zeigt für mich ganz elementar, wie es um die geistige Verfassung unserer Gesellschaft bestellt ist, auch wenn das relativ ein Extremfall ist, aber immerhin. Ich komme dann nochmals kurz darauf zurück. Der Kirchenbund der Evangelischen der Kirchen der Schweiz ist eingenickt und hat das abgesegnet in der Vernehmlassung. Und dann haben immerhin mehrere Dutzend, ich glaube es waren 200 reformierte Pfarrerinnen und Pfarrer, einen Pflock eingeschlagen und gesagt, so geht es nicht. Und zwar darum, weil es innerhalb der reformierten Diskussion nicht nur ging um Ehe für alle im staatlichen Recht, sondern übernehmen wir das auch ins innerkirchliche Recht. Bis jetzt, oder auch so eine Halbwahrheit von Luther, die Ehe ist ein weltlich Ding. Und da muss ich sagen, auch so eine eben fatale Halbwahrheit. Natürlich ist die Ehe ein weltlich Ding, aber eben nicht nur aus christlicher Sicht. Und wenn ich sage, die Ehe ist ein weltliches Ding, ist ein weltlich Ding, dann ist natürlich der Staat und nur der Staat zuständig für die Regelung der Ehe. Und wenn, dann, das ist so lange kein Problem, als der Staat immer noch von einer christlichen Grundlage, von christlichen Wertvorstellungen geprägt ist. Es wird aber dann zum essentiellen Problem, wenn der Staat eben Abschied nimmt im Zuge der Säkularisierung und dann ein Eherecht zum Gesetz erhebt, das eigentlich mit christlichen Wertvorstellungen nicht mehr vereinbar ist. Und hier muss ich sagen, eine Erklärung von zur Ehe für alle in der Kirche vom Dezember von reformierten Pfarrinnen und Pfarrern, die haben ihr Pflöcke eingeschlagen und ich muss sagen, ihr Ohr, ihr Wort in der Bischöfe, Ohr, in das Ohr der Bischöfe. Erstens, was heißt Ehe für alle in der Kirche? Radikaler Bruch. Kirchliche Trauung für gleichgeschlechtliche Paare ist radikaler Bruch mit der jüdisch-christlichen Tradition und der Gemeinschaft aller Konfessionen zu allen Zeiten und an allen Orten. Zweitens, Kirche steht nicht über der Schrift. Sie verliert ihre Legitimation, wo sie nicht die Schrift zum Maßstab ihrer Entscheidungen macht. Drittens, gesellschaftlicher Mainstream sowie staatliche Entscheidungen und Definitionen beherrschen in unhinterfragter Selbstverständlichkeit kirchliche Entscheidungen. Der Schöpferwille kann aber niemals aus dem gesellschaftlichen Mainstream abgeleitet werden. Viertens, alle Menschen stehen, was ihre Beziehung zu Gott, zu den Mitmenschen und zu sich selbst und zur eigenen Sexualität betrifft, in einem gebrochenen Verhältnis zum Schöpferwillen Gottes. Die Deutung der Ehe zwischen Mann und Frau auf Christus und seine Kirche, das heißt die Erwartung der Überwindung des gefallenen Zustandes der Schöpfung, bildet in besonderer Weise das Verhältnis zwischen Christus und seiner Kirche ab. Die Deutung der Ehe auf Christus und die Kirche mündet alt- und neutestamentlich in die Hoffnung einer neuen Schöpfung, in welcher der gefallene Zustand der Schöpfung überwunden wird. Segnen ohne Segenszusage Gottes ist Missbrauch seines Namens. Die Kirche kann nicht nach eigenem Gutdünken über den Segen Gottes verfügen. Das war eben zu Handen geschrieben des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, der dann entschieden hat, ja, bis jetzt haben wir nur Ehen im zivilrechtlichen Sinn, weil das Ehe von Mann und Frau war, getraut. Jetzt geht der Staat hin und postuliert, will im Gesetz die Ehe für alle festlegen, also sollen wir die auch trauen. Und da sagt eben diese Erklärung, dieses Manifest von reformierten Pfarrerinnen und Pfarrern, nein, das kann es nicht sein. Innerkirchlich können nicht heterosexuelle Gemeinschaft und Paare nicht gesegnet werden, weil sie dem Willen des Schöpfers widersprechen. Ich muss sagen, uns wird ja immer auch vorgeworfen, ja, das ist gut und recht und schöne, fromme Sätze, die gehören ins Poesiealbum vielleicht oder in die Sakristei, aber bitte nicht in ein ziviles Gesetzbuch und fertig. Und man tut dann so, ob der moderne Staat wertneutral sei, wertfrei sei. Und das gibt es nicht. Hinter jeder gesetzlichen Regelung, das ist eine Mogelpackung, hinter jeder gesetzlichen Regelung stehen auch ganz bestimmte Wertvorstellungen, Ideologien, Glaubensüberzeugungen. Und da ist absolut nicht einzusehen, warum nicht das Christentum, die Kirchen, ihre Überzeugungen und ihren Glauben in den öffentlichen Diskurs einbringen sollen, eben weil jede Regelung, wie sie auch dann am Schluss herauskommt, irgendwie rückgebunden ist, fußt auf einer ganz bestimmten Weltanschauung, sei sie christlich oder nicht. Und jetzt die Vertreter von Ehe für alle, muss ich sagen, das ist schon rein terminologisch eine Mogelpackung. Die Polygamie ist nicht dabei. Ja, wieso nicht? Ehe für alle würde ja heißen, auch Polygamie. Zwischen Cousins und Cousinen und so weiter, zwischen Großeltern und Enkeln. Es ist schon mal Ehe für alle ist eine Mogelpackung. Und insofern muss ich sagen, sind diese Sozialdemokraten, darum habe ich das noch aufgelistet, mindestens dieser Teil der Sozialdemokraten von Basel, die sind wenigstens konsequent, muss ich sagen, indem sie sagen, wir wollen die Ehe überhaupt abschaffen. Wir wollen, ich zitiere, die institutionalisierte Ehe abschaffen. Wir wollen das ersetzen durch einen sogenannten Pacte civil de solidarité, das ist bereits in Frankreich geltendes Recht. Neben der Abschaffung der Ehe will die SP auch das Geschlecht in den Pässen streichen oder bei Kindern die Zuteilung von Geschlechterrollen stoppen. Das ist eben dann die Konsequenz, meine ich, dieses Säkularisierungsprozesses. Das hat Herr Spähmann auch schon angedeutet. Es wird alles natürliche als ein gesellschaftliches Konstrukt verkauft und diskreditiert und diffamiert. Und da gibt es quasi, das ist alles verhandelbar und machbar. Das sind alles nur patriarchale oder was ich für überkommene Traditionen und die sollen überwunden werden. Ich erlaube mir noch auch, gerade auch zuhanden der Bischöfe, in der Schweiz, die glauben eben, ja, das geht uns eigentlich nichts an, die Ehe für alle, das ist im Staat, wir sind da für die kirchliche sakramentale Ehe zuständig. Das ist eben offensichtlich gegen die Worte von Papst Franziskus gesprochen, entspricht überhaupt nicht der katholischen Lehre. Sie entspricht auch nicht der Erklärung, welche im Jahre 2003 Johannes Paul II. Und zusammen mit Kardinal Ratzinger veröffentlicht hat zur Frage rechtliche Anerkennung der Lebensgemeinschaften zwischen homosexuellen Personen, Fragezeichen. Und darin heißt es unter anderem, weil es sich um eine Materie handelt, die das natürliche Sittengesetz betrifft, werden die folgenden Argumente nicht nur den Gläubigen vorgelegt, sondern allen Menschen, die sich für die Förderung und den Schutz des Gemeinwohls der Gesellschaft einsetzen. Also in dieser lehramtlichen Erklärung damals vom Papst wird gesagt, dass wir hier, das ist nicht einfach der Adressatenkreis, das sind nicht nur unsere Gläubigen, das betrifft die Menschheit als solche. Schließlich wollte Gott der Einheit von Mann und Frau eine besondere Teilhabe an seinem Schöpfungswerk geben. Deshalb segnete er den Mann und die Frau mit den Worten, seid fruchtbar und mehret euch. Nach dem Plan des Schöpfers gehören also die Komplementarität der Geschlechter und die Fruchtbarkeit zum Wesen der ehelichen Institution. Werden homosexuelle Lebensgemeinschaften rechtlich anerkannt, heißt es in diesem päpstlichen Schreiben, oder werden sie der Ehe gleichgestellt, indem man ihnen die Rechte gewährt, die der Ehe eigen sind, ist es geboten, klar und deutlich Einspruch zu erheben. Man muss sich jedweder Art formeller Mitwirkung an der Promulgation und Anwendung von so schwerwiegend ungerechten Gesetzen und soweit es möglich ist auch von der materiellen Mitwirkung auf der Ebene der Anwendung enthalten. In dieser Materie kann jeder das Recht auf Einspruch aus Gewissensgründen geltend machen. Wenn alle Gläubigen verpflichtet sind, gegen die rechtliche Anerkennung homosexueller Lebensgemeinschaften als Ehe Einspruch zu erheben, dann sind es die katholischen Politiker in besonderer Weise. Und zwar auf der Ebene der Verantwortung, die ihnen eigen ist, wenn sie mit Gesetzesvorlagen zugunsten homosexueller Lebensgemeinschaften konfrontiert werden, sind Anweisungen und so weiter und so fort dann. Zu beachten, es ist für mich hochsymbolisch und von großer Bedeutung, dieses Dokument, heißt es am Schluss, wurde publiziert, Rom am Sitz der Kongregation für die Glaubenslehre, am 3. Juni 2003, dem Gedenktag der heiligen Märtyrer Karl Luanga und Gefährten. Das ist der Gedenktag an Afrikaner, die von der Kirche heilig gesprochen wurden. Das sind die ersten Märtyrer der katholischen Kirche damals in Afrika und sie haben ihr Leben gelassen, weil sie vom damaligen Fürsten ihren Missbrauch als Lustknaben des Fürsten verweigert haben. Sie haben dafür mit dem Leben bezahlt und es ist von hochsymbolischer Bedeutung für mich, dass damals Johannes Paul II. Und Kardinal Ratzinger genau diesen Gedenktag als Tag gewählt haben, um dieses Dokument zu veröffentlichen. Ich komme zum Schluss. Ich möchte schließen mit einem Zitat des großen Kirchenvaters Augustinus. Crede ut intelligas, glaube, damit du erkennst. Mit anderen Worten, die Wirklichkeit und die ganze Realität, wie sie existiert, erkenne ich im Grunde genommen nur durch den Glauben. Der Glauben ist nicht irgendetwas Separates, reserviert für in einem frommen Kämmerlein, in einer Kapelle oder Sakristei oder was auch irgendwo. Der Glaube informiert mich, erleuchtet mir, wie es sich mit der Welt im Ganzen, mit der ganzen Schöpfung verhält. Klärt mich auf über die Realität und darum auch über den rein kirchlichen Bereich hinaus. Der Glaube sagt mir auch, wie es mit einer richtigen, schöpfungsgemäßen Verbindung von Frau und Mann bestellt ist. Und auf dieser Basis eben heißt es auch eine Verpflichtung an die Christen, hinzuwirken auf eine Gesellschaft, die natürlich im Rahmen der Glaubens- und Gewissensfreiheit eben diesen, den Schöpfungsplan und dem Erlösungsplan Gottes entspricht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten den Vortrag von Theologe und Jurist Niklaus Herzog zum Thema Ehe für alle, kein bzw. ein Fall für die Kirche. Eine Direktaufnahme anlässlich des Tag des Lebens und der Tagung zum Thema Ehe für alle, wo bleibt das Kindswohl? Die Tagung in Zürich wurde organisiert vom Bischöflichen Ordinariat in Chur und Human Life International Schweiz, HALI Schweiz, in Zug. Inzwischen hat die Schweizer Bischofskonferenz an ihrer Vollversammlung vom Dezember des vergangenen Jahres der vom eidgenössischen Parlament beschlossenen Gesetzesvorlage Ehe für alle eine Absage erteilt. Dies vor allem deshalb, weil nun im Unterschied zur ursprünglichen Vorlage des Bundesrates mit der Ehe für alle automatisch auch die Samenspende für lesbische Paare erlaubt werden soll. Das Kindeswohl bleibt dabei auf der Strecke. Statt der Gleichschaltung von homo- und heterosexuellen Paaren fordern die Bischöfe die Anerkennung ihrer natürlichen Unterschiede. Die berechtigten Anliegen homosexueller Paare im Bereich des Bürgerrechts und sozialer Leistungen lassen sich durch eine Anpassung des bereits bestehenden Gesetzes über die eingetragene Partnerschaft bewerkstelligen. Das Bistum Chur ruft analog zur Beschlussfassung der Bischofskonferenz die Gläubigen auf, das unlängst gestartete Referendum gegen die Gesetzesvorlage Ehe für alle zu unterzeichnen.